Olli, mein Lieber, ich vermisse dich. Und jetzt haben wir dieses Jahr unsere Weihnachtsshow ja irgendwie so klammheimlich sterben lassen. Wollen wir nicht eine kleine Special-Folge aufnehmen, so zu Weihnachten als Überraschung für unsere Wochis? Meld dich doch mal. Bis
Hey,
dahin. Ciao.
wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so RZA-Geschichten? Weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Und so sind wir hier gelandet.
Hey, ich freue mich ja, weil dieses Setup hat uns ja mehrere Jahre lang begleitet, nachdem wir dann rausgeschmissen wurden. Denkst du manchmal noch an Markus Kühn und Mona Rübsam?
Von Fritz FM, ja. Aus dem Glasbüro, aus ja. dem deutschen ja. Silicon Valley.
Ja, ich habe neulich Markus Kühn gesehen. Er ist ein bisschen dick geworden. Ich glaube, er läuft keine 20 km mehr so nebenher. Weißt du noch, wie er damals gesagt hat? 20 km, also 20 ja, Kilometer, Halbmarathon. Nebenher laufe ich aus dem Stand. Ja, das war ein Macher, das war ein richtiger Macher.
Wir sind ja gar nicht hier, um über alte Geldgeber zu lästern, sondern über neue Geldgeber. Rheinmetall, oder Steiger?
Du bist dabei, oder?
Nee, es ist ja so eine Sache. Wir hatten ja diese Live-Show immer in der Weihnachtszeit und das war immer so ein bisschen der Jahresrückblick. Jetzt habe ich probiert, das Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Aber wir sind noch gar nicht so, das war sonst immer Mitte Dezember. Und irgendwie ist man da mehr in Weihnachtsstimmung und alle fangen mit ihren Jahresrückblicken an. Und wir haben noch gar nichts, woran wir uns orientieren können, weil es noch November ist gerade. Dadurch habe ich dann eher überlegt, was habe ich mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht aktiv nach Rap-News gesucht habe.
Come on. Du willst jetzt nicht über Rap-News sprechen. Also ich habe heute ganz, ganz kurz.
Wirklich?
Wirklich. Ich habe heute ganz kurz bei Mr. Rap reingeschaut.
Das habe ich gestern ganz kurz.
Und es ist einfach unvorstellbar. Also der einzige neue Name, der auftauchte, ich weiß nicht, den habe ich mir gar nicht. Yakari, genau. Ja. Das ist der sich mit Kolja Goldstein streitet gerade.
Mit allen.
Aber das ist der einzige neue Name, der da auftauchte. Ansonsten Animus, Flair, Bones macht bedeutende Ansage an Flair. Mann.
Ja.
Was? An Bösemann?
Nein, keine Ahnung.
Bösemann auch?
Ich wollte noch einen kleinen Namen in die Rotation werfen.
Was macht ein Shindy in diesem Zusammenhang, frage ich mich. Bushido geht wieder auf Tour, dass der überhaupt...
Wirklich? Ist das echt?
Hä? Also diese Plakate sind echt, oder?
Also. Ich habe keine Plakate gesehen. In Potsdam kein Thema, dass Bushido auf Tour geht.
Okay.
Wann geht er denn wo auf Tour? Wo spielt er?
Keine Ahnung, spielt wahrscheinlich wieder in der Mercedes-Benz Arena. Die heißt krass. Uber Arena.
Uber Eats Arena.
In der Uber Arena.
Da bin ich letzte Woche vorbeigegangen und dann waren da, also es waren so verhaltene Schlangen davor. Und ich war so, witzig, wer spielt denn heute hier? Und dann gucke ich so durch die Scheibe vorne im Foyer und dann am Merch-Stand steht so SDP-Merch. Und ich so, Leute, das ist ja schon wieder zu los. Ich musste richtig laut loslachen. Ich konnte es nicht fassen, dass das, also, dass sich Leute treffen, um da reinzugehen. Das fand ich...
Uber-Arena. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch wirklich nicht die kleinste. Ich habe neulich Drake gesehen dort.
Wirklich?
Schrecklich.
Ach, es war ein, ja, es war ein bisschen... Woche, da war der in Europa auf Tour, ja.
Ja, genau. Und er war seit 7 Jahren wieder in Berlin und er hat sehr oft anmoderiert, dass er seine Fans nicht wieder so lange alleine lassen würde, was zu Begeisterungsstürmungen geführt hat. Es war deshalb ein bisschen lustig. Wir hatten Karten im Innenraum, wir hatten aber nicht so richtig Bock auf dieses Konzert. Und dann haben wir zwei sehr leicht bekleidete junge Frauen gefunden, die noch Tickets gesucht haben, die sehr lange Fingernägel hatten und die uns dann mit ihren sehr langen Fingernägeln auf dem Handy, also ich habe natürlich wieder nichts gesehen, meine Brille nicht dabei gehabt, Altersweitsicht, kannst du das bitte machen? Und dann haben die so, also dass diese jungen Frauen überhaupt ihre Handys, diese Touchscreen.
Na, jetzt nicht sexistisch werden, worum ging es eigentlich, um die Tickets?
Also um die sehr, sehr langen Fingernägel und dann haben die
uns... Die künstlichen, ne, magst du auch nicht, ne? Ist auch doof, wenn die sich so schwingen.
Nein, nein, die sind toll, ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Ich bin sehr, sehr wohlwollend, ich gucke immer... nach oben, 80 Grad nach oben Und dann,
auf die Nägel aber auch, weil auf Details auf achten die, und auf für die Nägel Komplimente geben ist woke und nice.
Auf jeden Fall haben sie es geschafft, uns also in kürzester Zeit zwei Karten auf dem Oberrang zu kaufen für ungefähr ein Drittel des Geldes, was unsere Karten gekostet haben. Naja, gut, auf jeden Fall waren wir dann sehr weit oben und es war ein sehr schreckliches Konzert und es war sehr gut, dass wir dann relativ schnell gehen konnten. Okay. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Also früher sah er wirklich aus, also Fahrt sah aus wie Drake. Drake sah ein bisschen aus wie Fahrt. Das ist also schon so eine
mittlerweile hat Fahrt ihn überholt, muss man sagen.
Kernige Männlichkeit. Naja, also Drake ist auf jeden Fall ein bisschen voluminöser geworden und sah nicht, also der war ja wirklich ein hübscher Typ.
Dieser Kendrick Beats, das ist schon 2 Jahre her, oder?
Ich mittlerweile. Glaube, ja. Mann, aber die Zeit rast auch so, das ist das Schlimme an dieser Weihnachtsshow, dass ein Jahr vergangen ist und so gefühlt gar nichts passiert ist und dann wieder aber wahnsinnig viel passiert ist. Ja. Ich habe ja schon im Juni angefangen, über die Weihnachtsshow nachzudenken und dachte, ach, hoffentlich passiert die.
Siehst du hast das manifestiert, Steiger, hier sitzen wir. Nee, aber witzig, weil also ich hab auch immer mal Stories gesehen von den Drake-Konzerten, die er dann gegeben hat in... Ein Freund von mir meinte auch, der so sehr viel auch dann so Reddit-Threads zu dem Thema durchliest und sowas und der so richtig reingetaucht ist.
Reddit-Threads zu Drake-Konzerten?
Nee, zu dem Drake und Kendrick-Beef. Da gibt es eigene Sachen, die aufgegangen sind und Leute, die sich konstant noch austauschen über Drake kommt bald zurück und so wartet mal ab, so sein nächster Move, der nimmt gerade Anlauf. Und genau, Kendrick ist mit SZA auf Tour gegangen und dann irgendwie im Raum oder so zur gleichen Zeit hat Kendrick so relativ spontan oder mit relativ wenig Vorlauf so eine Australien-Tour aus dem Boden gestampft. Hat sich so angefühlt nach, okay, Hauptsache nicht zu Hause sein und Stories sehen von allen, die gerade auf der Kendrick-Tour sind oder so, sondern sind wir lieber selber unterwegs. Und alle...
Was Drake hätte dann Australien-Tour aus dem Boden gestampft.
Genau.
Okay, weil und du meintest gerade, Kendrick hätte
das. Nee, zur gleichen Zeit wie diese alle Rekorde ausverkaufenden, sprengenden Tour-Daten von Kendrick irgendwie, um da, glaube ich, sich so ein bisschen selbst zu beschäftigen. Und sowohl auf der Australien-Tour als auch auf der Europa-Tour habe ich immer wieder so TikToks gesehen von ihm, wie er so sehr lange Ansprachen hält und so, hey Leute, jetzt aber wirklich alle zusammen, ich bin hier nur für euch und auch ihr da hinten und ich sehe euch und so ganz lange Monologe.
Das hat er gemacht, ja. Und so, aber es kommt tatsächlich auch gut an.
Ja?
Trotz allem, ja.
Für mich hat es immer verzweifelt gewirkt, so nach, ey Leute, ich bin's doch noch, oder? Ihr liebt mich doch noch, ich liebe euch doch auch alle, auch Europa.
Lasst euch nie wieder so lange warten auf mich.
Ach, hier ist jetzt mein Markt. Das ist so wie die Jerry the Damager und Keras One so durch Berlin unterwegs sind oder so.
Jetzt packst du aber wirklich die alten Geschütze aus, die MOP-Tour.
Ja, es gibt doch so Leute, die dann so, okay, Europa, da deutschsprachiger Raum geht zum Beispiel noch was. Da sind wir noch wer. In Amerika, die so Hot 97 lädt uns nicht mehr ein zum Interview.
Wie heißt er? R.A. the Rugged Man oder so Typen, die so mit Mitte 40 noch so, ja, in Casopaya, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein paar Groupies.
So kleine Läden, das rockt auch viel mehr. Die Crowd, das viel mehr Energie. So.
Boah, bist du eklig. Naja gut, also so war es ja nicht ganz. Also die Uber Arena war dann schon ein bisschen größer. Und Diana meinte, also meine Frau meinte, das fand sie schon beeindruckend, dass so also im Endeffekt ein Männchen dann diese ganze Halle füllen kann. Mhm. Aber es ist halt natürlich auch ein riesen Gewitter mit Videoleinwänden. Was der hatte, das war ganz interessant, weil wir waren am Oberrang und wir haben so quasi die Bühne gesehen, also am Ende der Halle die Bühne gesehen und dachten so, ja, witzlos, weil da hängen die ganzen Monitore und Bilder davor, Traversen davor. Mhm. Du siehst überhaupt nichts von dieser Bühne. Und dann hatte der aber so einen Laufsteg, also wirklich so eine Rennbahn außen herum um den Innenraum. So quasi, er konnte halt wirklich 360-Grad-Konzert machen. Okay. Also er war vorne, hinten, in der Mitte und dann zwischendurch am DJ-Pult und dann hat sein... Also ich finde auch diese Ibiza-DJs mittlerweile irgendwie mit ihren Rasterhaaren. Also
wie kommst du auf Ibiza aber?
Keine Ahnung, weil die sehen so aus wie so DJs, die halt auf so Strandpartys auflegen. Und das war sein Man und ja, my man. Und dann ist er da in diesen Innenraum und hoch zu diesem DJ-Pult. Und dann haben wir also so quasi seine Lieblingslieder mit ihm angehört. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als wären wir alle zusammen im Pearl. Als würde die...
Aber das
der Vibe,
die Energie, muss
die Energie würde fließen.
Leute, so. Champagner für alle.
Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich geiles Konzert. Du nimmst deine, also aber jeden Abend und jeden Abend diese Ansprachen. Hey, ich bin nur hier für euch und wir haben eine gute Zeit. Und endlich nach 7 Jahren treffen wir uns wieder. Wie geht's? Na gut.
Aber krass, okay, dass er so viel Deutsch gelernt hat für die Tour. Das ist schon impressive. Wie witzig, dass du bei Drake, beim Drake warst. Also das ist auch,
ja, keine Ahnung. Wir haben ab und zu mal so Anfälle, dass wir uns dann vornehmen, wir müssen mal wieder was machen.
Verstehe.
Ja, wir müssen raus. Also ich wäre ja auch für so Berghain-Partys zu haben. Also falls irgendjemand da draußen diese Sendung hört und ihr habt eine edgy Berghain-Party...
Vielleicht ladet jemand, der in der im Outlet vom Berghain, wo die toten Raver, wo da die Organe rausgenommen werden und gespendet werden. Vielleicht jemand, der da arbeitet, der durch den unterirdischen Tunnel
ins Berghain. Habe ich dir erzählt, dass wir wirklich mal ins Berghain wollten? Und Diana hatte eine weiße Hose, ein rosa Hemd und eine grüne Jacke an.
Oh, Maus.
Und, ey, das war so. Nein, das war wirklich sehr, sehr witzig, weil vor diesem Berghain steht 1,5 Kilometer Schlange und alle sind in schwarzem Leder gekleidet. Das sieht aus wie so eine Gothic-Party Mitte der 80er Jahre. Und dann kommt die hat als Blume, ja, sozusagen. Und ich habe dann so ein bisschen durch die Tür gelinst, ob ich einen Türsteher kenne. Leider nein. Und dann haben wir dieses Unternehmen auch abgebrochen. Okay. Aber es wäre wirklich sehr, sehr witzig gewesen, wenn wir da drin
wären. Wieso denn? Und so, was ist denn los?
Hey, ich strahle. Ja, so ist es. Das ist süß. In all diesem Beton. Ist es die einzige Primel, die wächst.
Und seid ihr dann woanders feiern gegangen oder wart ihr so Kornern am Späti?
Nein, das war tatsächlich irgendwie so nach irgendeiner, ich glaube nach irgendeiner Geburtstagsparty, komm, wir probieren es jetzt mal. Und dann waren wir sowieso auf dem Weg. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese Schlange so wahnsinnig lang ist und dass die wirklich alle so uniformiert da auflaufen. Also das war...
Krass, ich habe noch nie auf Etsy Berghain eingegeben, aber wahrscheinlich findest du...
Was ist Etsy?
Etsy ist so so wie Amazon für DIY-Bastler. da werden viel so handwerkliche Sachen verkauft, irgendwie selbstgebastelter Schmuck oder selbstgenähte, selbstgestrickte, selbstgestickte Sachen.
Glaubst du, die sind selber gemacht, diese Kostüme? Also ich meine...
Nee, ich glaube, die sind von wem gekauft, der die selber gemacht hat. Das sage ich. Ich glaube, viel in dieser... Hier gibt es ja auch so, hier bei euch, also im Kiez, Digga, da gibt es doch kiezige Läden, wo man geile Netzketten, Hemden, Leder, Sachen findet. Aber so, ich denke, viele bestellen sowas auch, ja.
Aber das ist echt Mystery-Szene trifft Raver, oder? Das ist so habe ich dir mal erzählt, dass wir Kloster Kurin, Osterfestspiele, Mittelalter-Spektakel.
Mir gefällt, wie du denkst. Ich mag, wie du von Berghain auf Kloster Kurin,
ja,
Osterfestspiele kommst.
Also mal ganz ernsthaft, wir steigen da aus und neben uns steigt so eine Familie Wichtel aus. So, Kinder. Heute gehen wir zu einem Mittelalterfestspiel und wir verkleiden uns als Wichtel. Oh, alle zusammen. Und dann kommen die da alle mit ihren grünen Samtumhängen und mit ihren spitzen Hüten. Und dann gibt es ja auch diese Zauberer,
die sich der dunklen Seite verschrieben haben.
Genau, die dann von The Witcher inspiriert sind. Und die können dann abends auch noch ins Berghain gehen. Das habe ich ja auch mal erzählt, oder?
Husitenfest im Berghain würde so hart.
Das ist eine Geschichte aus der längst vergangenen Kindheitstagen. Auf jeden Fall war ein Kumpel in einem Keller von einem Wohnhaus von einem befreundeten Paar und kommt dann hoch und meint, hey, da unten, das ist ja eine richtige Ritterburg, da unten gibt's einen Folterkeller. Oh Gott. Und alle Erwachsenen so. Ja, genau.
Scheiße.
Ja.
Okay, also Drake und Berghain. Und was war sonst los dieses Jahr, Steigi?
Das war ja, ach so, doch, das war ja dieses Jahr.
Stimmt. Der Berghain Geburtstag?
Naja, wir waren in Indien. Das war, das stimmt, war mega.
Sport, also, Sport-related, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich nur Urlaub. Das war eine Indien-Rundreise. Also sprich, es war gar keine Rundreise, sondern es war nur der obere nordöstliche Teil von Indien. Und da waren wir 3 Wochen unterwegs. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Indien ist riesig, ne? Ich habe das hatte eine intensive Geogesser-Phase Anfang des Jahres.
Was ist Geogessing?
Das ist so eine App, in der du Google Maps-Ausschnitte bekommst. Dann kannst du dich darin ein bisschen rumbewegen. Dann musst du vielleicht irgendwie erhaschen, steht auf irgendeinem, wie sehen die Straßenschilder aus, gibt es hier irgendwelche geil, Hinweise. Ja. Und dann musst du auf der Weltkarte tippen. Und immer, wenn du Indien schon richtig hast, ist dann so, ja gut, du kannst trotzdem 5000 Kilometer daneben liegen.
20.000 verschiedene Sprachen.
Och, 3000. Ehrlich?
Ja, das ist echt wirklich total irre. Also
Kasachstan noch krasser. Wenn du weißt, Kasachstan ist trotzdem so, ja okay, du liegst 12.000 Kilometer daneben. Tut mir leid, falsche Ecke von Kasachstan getippt.
Aber die sprechen alle Russisch.
Ja, Sprachen haben die weniger als Indien, aber also das ist mein least favorite Geogesserland gewesen. Egal.
Ja, also größte Weltbevölkerung, also größte, wie heißt das?
Bevölkerungsdichte,
genau, bevölkerungsmäßig das größte Land der Erde, also 1,6 Milliarden Einwohner. Das war schon echt wirklich ziemlich beeindruckend und vor allem absolutes Chaos. Also im Vergleich dazu China zu sehen, wo alles halt wirklich so einigermaßen geordnet ist, ist halt dann Indien, ich habe mir gedacht, die haben ja wahnsinnig viele Götter. Und diese Götter reinkarnieren sich ja auch noch die ganze Zeit. Deshalb ist dieser indische Götterhimmel voll, ähnlich wie so ein Superhelden-Universum. Eigentlich das Vorbild für so Tamagotchi. So. Nee, wie heißen die? Nicht Tamagotchi.
Avengers?
Pokémon und so.
Ah ja, okay. Pokémon? Die Pokémon, ja, gibt's.
Genau, der Chef von Pokémon heißt Pikachu. Oder?
Was?
Wo ist Pikachu?
Der ist ein Pokémon.
Der ist von. Ja, das ist der kleine Gelbe.
Der ist so der Coverboy, ja.
Der bekannteste.
Ja.
Okay, das ist Shiva.
Okay, ja. Okay, da wolltest du hin. Ich frage so, wie kommst du von Buddhismus auf
Pokémon? Ja, ja, gut. Aber die haben so Entwicklungsstufen, oder? Diese Pokémons? Ja.
Und Shiva entwickelt sich die ganze Zeit.
Ja. Okay. Der hat 13 verschiedene. Reinkarnation. Krishna ist eine Reinkarnation von Shiva.
Ah, das habe ich zum ersten Mal.
Und das ist total verrückt. Die haben ja, also Shiva wird ja immer dargestellt, auch mit einer Schlange um den Hals, weil die anderen Götter eifersüchtig auf ihn waren, weil er so gut aussah. Mhm. Und haben sie ihm eine Schlange hinterhergeworfen, haben er sie einfach als Halskette genommen.
Tja, und wenn das Leben dir Schlangen gibt, bau dir eine Kette.
Ganges fließt durch seine Haare, also so. Deshalb, deshalb ist der Ganges auch der heilige Fluss und so. Also es ist total irre und das ist ja auch gelebte Religion und ich glaube auch dieses Gesellschaftssystem wird ja nur durch diese Religiosität und durch dieses Kastensystem so einigermaßen noch so beieinander gehalten. Diana hat die ganze Zeit auch noch so ein faktenbasiertes Buch über Indien gelesen, 36% Analphabetismus. Also die investieren wahnsinnig viel in hochgradige Bildung, also in Higher Education und Elite-Universitäten, aber teilweise bleibt halt eben nichts übrig.
Reicht halt nicht für 1,6 Milliarden Elite-Unis, ne?
Das stimmt nicht ganz, weil es gibt ja auch unterschiedliche Bundesstaaten und die sind unterschiedlich regiert. Und in Kerala zum Beispiel, da ist eine kommunistische Regierung, die haben es jetzt geschafft, irgendwie absolute Armut zu besiegen.
Ah, okay. Was
heißt in ihrem Bundesstaat, ich glaube, absolute Armut ist unter 2 Euro oder unter 2 Dollar am Tag. Und das haben sie geschafft zu besiegen. Und sie machen halt einfach auch wirklich so Schulprogramme für die breiten Massen. Okay. So, und dann gibt es aber Bundesstaaten, die sind halt brutal arm und Analphabetenquote halt Deluxe. Und die werden nur zusammengehalten irgendwie durch diesen Götterhimmel und dass jeder denkt, er hätte halt seinen Platz in diesem Kastensystem. Ja? Und ich habe mir gedacht, also eigentlich müsstest du nur so quasi neue Götter erfinden oder es müsste neue Reinkarnationen von irgendwelchen Gottheiten geben, die dann irgendwie sagen, okay, ich bin der Gott des Abfalls und ihr müsst jetzt jeden Tag 5 Sachen, die ihr auf der Straße findet, mir opfern. So, dann wäre auch relativ schnell dieses Abfallproblem beseitigt. Also, es war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und ich habe mir immer gedacht, also wenn man so ein bisschen den Nahen Osten kennt oder arabische Länder, das ist so das, was so auf so einem arabischen Basar passiert, aber auf Speed.
Und auf überall, abseits von jeglichen Basaren.
Naja, also Delhi ist auf jeden Fall, also das war wirklich eine Herausforderung. Das waren die letzten Tage, die wir dort verbracht haben, irgendwie 2 Tage. Es war brutal heiß.
Bist du eigentlich ein Kopf größer als die meisten Leute auf der Straße? Ja. Also dich hat man gefunden.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, also so die tragen ja dann einfach auch so wahnsinnig schwere Pakete, 60 Kilo schwere Pakete auf dem, also 60 Kilo schwere Personen tragen 60 Kilo schwere Pakete auf ihrem Kopf durch die Straßen und das ist alles wird von Hand transportiert. Das ist echt total der Wahnsinn. Ja, also das war ziemlich beeindruckend.
Ja, ist auch die Frage, ob das geiler wäre, wenn da jetzt noch mehr Autos fahren würden, oder? Also
ich habe mir natürlich Folgendes gedacht, die Chinesen würden es wieder ganz anders lösen. Die würden dann außerhalb von Delhi so ein riesiges Logistikzentrum mit fahrbaren Robotern aufbauen. Das wäre natürlich nicht so stimmungsvoll.
Nicht so urig. Aber ich habe was Verrücktes gesehen. Ich sehe alles nur auf TikTok. Okay, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Aber ich habe auf TikTok gesehen, dass jemand in China mit so Roboter ausprobiert hat, die du an den Knien und an der Hüfte anbringst. Und ist so ein Sportsrobot, der hilft dir beim Bergsteigen. Kannst du dir vor der... Oder genau, kannst du von der chinesischen Mauertour da ausleihen. Und dann der kriegt die kleinen Impulse, eigentlich wie ein E-Bike, nur für Hände. So, du musst so ein bisschen dich selber bewegen, aber der Großteil der Bewegung wird von künstlichen
Roboter. Aber das ist ja wie beim Wüstenplaneten. Diese Harkonnen, die sind doch auch
nie so gesehen, aber erzähl mir.
Naja, die haben sich überhaupt Wüstenplanet
nicht mehr... Wüstenplanet ist
Pokémon? Ja, ja, ja. So was Ähnliches. Herr der Ringe.
Okay.
Wüstenplanet ist Herr der Ringe im Weltall.
Mäßig.
Und die haben so fahrbare... Also die brauchen sich nicht mehr bewegen, die können sich einfach nur so reinsetzen und werden dann einfach mit so einer Gehhilfe bewegt.
Aha. Der Verkäufer hat ihnen gesagt, du kannst das auch zum Sprinten und so, also wenn du willst, kannst du auch Stärke einstellen. Also ja, stell es auf Maximum. Und er war so, sicher? Ja, stell es auf Maximum.
Gibt es dafür auch noch eine Bremse?
Ich weiß die Frage.
Ich meine, wenn du die E-Bikes unlimitiert fährst, dann brauchst du eine entsprechende Bremse dafür. Das ist ja das Problem.
Ah ja?
Naja, also wenn so ein Fahrrad 60, 70 Stundenkilometer schnell, also die haben ja einen Limiter drin, diese E-Bikes, weil sonst könnten die ja wirklich schneller fahren und dann ist das Problem einfach, wie bremst du wieder ab?
Ey, auf Mallorca war ich dieses Jahr auch und da waren die E-Scooter bei denen, die du so ausleihen kannst, wie du auch hier ausleihen kannst, die sind anders gelimitet. Also hier kannst du, glaube ich, maximal 20 fahren. Und da kannst du so bis 35 fahren und auf so einem Ding, wo du einfach nur mit dem Kopf und ne, dann siehst du so 14-Jährige damit rumrasen, Berge hoch runter. Das ist schon so, oh Leute, das ist schon nicht ohne.
So, und jetzt stell dir mal vor, du bist mit 35 Stundenkilometer zu Fuß unterwegs, bist aber alt, kannst nicht mehr fallen.
Kannst dich nicht mehr abrollen.
Ja, eben.
Dann musst du auf den Abrollroboter.
Wer kann sich noch abrollen? Du vielleicht, weil du kletterst auf Bäume.
Gerade so.
Ja, das ist mein neues Ziel. Agility.
Auf Bäume klettern? Agilität.
Ja.
Also beweglich bleiben.
Sich bewegen wie ein Kind.
Explosiv bleiben.
Ja.
So.
Das ist das Ding. Also, falls ihr irgendwie Interesse habt an Personal Training.
Machst du auch so Schnelligkeitsübungen, dass du so zum Beispiel dir so einen Becher auf die Tischkante stellst und dann so, den so ganz schnell nimmst? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das dein neues Ding wird.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Explosive Bewegung.
Ja.
So schnell kannst du gar nicht. Guck mal.
Klar.
Greif mal zuerst die Schraube. Siehst du? Und das übst du jetzt jeden Tag mit so Gewichthandschuhen oder so. Und dann irgendwann siehst du gar nicht mehr, wie das in deiner Hand verschwindet. Naja, muss man dabei gewesen sein. Ich überlege gerade, irgendwas wollte ich noch erzählen. Oh. Hast du was, das interessiert mich wirklich, weil darüber haben wir noch nicht geredet auch. Was hat die Haftbefehl-Doku mit dir gemacht? die zu sehen ernst gemeinte Frage?
Ich habe wahnsinnig viel über diese Haftbefehl-Doku vorher gehört und war ein bisschen aufgeregt, bevor ich sie gesehen habe, weil ich dachte, es wird ganz, 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 ganz schrecklich. Und dann war ich so quasi ein bisschen entspannt, dass es nicht so schrecklich war, wie ich mir vorgestellt habe. Echt? Also ich habe mich ein bisschen erschreckt.
Ja, ja, klar.
Weil ich das nicht, ich habe vorher natürlich diese Bilder gesehen, wo die auch so Witze gemacht haben, dass er aussieht wie Elmo aus der Sesamstraße und so. Mhm. Elmo ist der Typ mit der Nase,
ich weiß, oder? Schon, aber es ist okay. Nicht nett, sowas zu sagen. Aber ja.
Na gut, da gab es so Memes und so. Und dann war ich wirklich ein bisschen erschrocken, als er sich in dieser ersten Einstellung irgendwie aus dem Schwarz kommt und er setzt sich in diesen Stuhl und dachte, oh Gott, was ist mit ihm passiert?
Wirklich, ne?
Ja, weil... man kannte ihn ja dann doch immer als großen, schlaksigen Typen und dann setzt er sich da so rein und war plötzlich so viel. Ja, alles andere fand ich, es gab eine Sequenz, wo ich wirklich dachte, das war ja dann wirklich so als Gewinnergeschichte auch inszeniert. Das war dieses Konzert in der
Jahrhunderthalle, glaube ich.
Jahrhunderthalle in Frankfurt, wo alle gesagt haben, oh Gott, er kommt nicht. Und das wurde ja auch so aufgebaut und so, weil ja, du kannst mit so einem Typen nicht planen. Und dann kommt er am Ende und reist ab. 3 Stunden Konzert, alle sind da und gratulieren ihm zum Geburtstag. War natürlich dann auch nur so ein Zwischenhöhepunkt, weil danach kommt ja dann der absolute Absturz. Und so weiter. Dramaturgisch habe ich das schon verstanden, aber im Endeffekt ist es ja doch die Geschichte eines Stehaufmännchens. Und auch am Ende, klar, auch wenn das endet mit diesen, die Dämonen verfolgen mich, es ist ja, er hat es zumindest überlebt. So, und das...
hatte nach Drehschluss noch einen Herzstillstand, ne? Auch, also dieses... gab 2 solcher Wiederbelebungsaktionen.
Das Ding ist halt jetzt, wie, also das sind die Gedanken, die ich mir dann jetzt dazu mache, wie geht's jetzt eigentlich für ihn weiter? Weil mehr Herz rausreißen und das zuckend auf den Tisch legen, damit alle sich das angucken können, geht nicht. Ja, mehr Hosen runterlassen geht eigentlich nicht. Mhm. Und so sehr ich ihm das wünsche, dass er... genäst und heilt und da eine Therapie machen kann, die ihn wirklich wieder ganz macht und auch seine Familie und dass er ein glücklicher Mensch wird. Mhm. Wie geht's mit ihm dann als Künstler weiter?
Ja, juckt, oder? Gibt's nicht genug geile Haftbefehl-Songs, die wir hören können?
Brauchen wir reicht einen? Das aus, um
ich würde sagen, ja.
Dieses, diese Existenz bis zum Lebensabend, und das ist das Gemeine an dieser Branche, ja, dass das ja eigentlich, du musst ja in relativ kurzer Zeit so viel Geld anhäufen, dass es dann wirklich für dein ganzes Leben reicht. Und da habe ich, das ist jetzt nur meine bescheidene Außensicht, da habe ich Zweifel daran, dass er ein so gutes Finanzmanagement bislang hatte, dass das reicht.
Ich glaube, habe ein bisschen aufgegeben bei Haftbefehl an anders. Ich finde das generell belastend, wenn man so Pocketwatcht bei Leuten. Ja, wenn so, oh,
der was heißt Pocketwatch?
Wenn man so, oh, wie viel wird der jetzt in der Tasche haben? Guck mal, hier sind so viele Karten verkauft worden, eine Karte kostet so viel, da hat der jetzt bestimmt so viel gemacht. Das finde ich immer wirklich übertrieben belastend, so ranzugehen. Und ich glaube, bei Haftbefehl kannst du noch viel weniger danach gehen, oh, der hat so viel verkauft und so viel Streams und da hat er jetzt bestimmt so viel Geld gemacht, weil, Mann, der hat vor Rap Geld gemacht in so hohen Dimension und hat auch schon hohe Ausgaben, seit er wahrscheinlich denken kann, weil immer auch irgendwie Drogenhabit da ist und er auf teuren Scheiß steht auch so. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich irgendwie jemals auf das Rap-Gate verlassen hat, sondern sobald diese großen Vorschüsse da waren, hat der das in andere Sachen gepackt oder nicht? Hat nicht Capo auf einmal so dann eine Autoverleihung gehabt und der ein Café und der ein Dings?
Ich hoffe, dass Capo ihn in finanziellen Dingen berät.
Ich glaube, der hat sich oft genug irgendwie so quer investiert, dass das immer irgendwie wieder zurückkommt.
Ich glaube, so. Der hat bei vielen. Also ich hoffe, dass jeder irgendwann mal einen Arafat trifft, der mit ihm ein Immobilien-Imperium errichtet.
Yeah.
Das wünsche ich, wünsch ich jedem Künstler.
Nach Künstler, diese Leander Kirschner Hook. Er hat zum Beispiel eine Immobilienfirma mit Chiago.
Leander Kirschner.
Ja.
Ja, schlau.
Dieses Drumherum-Gebaue, ich meine, das ist ja auch jetzt die Doku hat ja so viel Welle gemacht wie lange nichts mehr von Haft. Das heißt, es wird jetzt auch wieder wahrscheinlich probiert, das umzulenken auf diese Tour, die nächstes Jahr stattfinden soll und so weiter. Oder dass das darauf einzahlt und so. Es wird schon noch probiert irgendwie. Das ist halt der eklige Beigeschmack davon, ne? dass diese ganzen Universal-Leute sich da auch in die Interviews setzen und sagen, ja, und da kam der da völlig zugeguckst rein und hat er da völlig drauf den unzurechnungsfähig den Vertrag unterschrieben.
Aber ich glaube schon so. Zum Beispiel, dass so ein Neffi das ernst gemeint hat, dass er sich da drum gekümmert hat um ihn.
Bruder, der hat auch gesagt, ja, und dann, nachdem wir hier 10 Jahre zusammengearbeitet haben, bin ich dann zum ersten Mal nicht als Universal hingegangen, sondern als Neffi.
Hä?
Du warst 10 Jahre warst du nur Universal und redest mit dem und kriegst das alles mit und die persönliche Komponente ist ausgeklammert, oder was?
Ich meine, Max Mönzer hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gemeint, es ist so lange lustig, bis es nicht mehr lustig ist. Und da dachte ich Zitat mir nur, Jesus. Das ist so lange lustig, bis es nicht mehr
sich rechnet.
So lange ist es immer lustig. Mhm. So lange macht das immer Spaß. Ich meine, auf der anderen Seite, und das muss man ja auch dazu sagen, Haftbefehl war jetzt nie der Künstler, der jetzt die wahnsinnige Rendite abgeworfen hat. Also es war schon eher auch so der Harald Schmidt der Musikbranche. Harald Schmidt leistet man sich als Kulturgut, ja, und als Kulturprojekt, aber das ist jetzt nicht das, was so Lady Gaga-mäßig... Ja,
andere Künstler querfinanziert.
Genau, ja. Aber es ist natürlich trotz allem eine beeindruckende künstlerische Persönlichkeit und das hat dieser Film natürlich jetzt auch wieder gezeigt. Und diese ganze, also es gab danach relativ viel linke Kritik, dass der Film nicht auf die gesellschaftlichen Umstände eingehen würde und so weiter und so fort. Das stimmt auch, aber da bin ich der Meinung, das muss so eine Doku auch gar nicht machen. Ich finde, das kann man aus dieser Doku rausziehen und was ich jetzt halt zum Beispiel mache, ist, wir versuchen da in unserer Kampfsportgruppe da im Jugendhaus dann mit den Kindern, die jetzt mittlerweile fast schon Jugendliche werden, die haben das alle gesehen, dass man da darüber spricht. So.
Ey, krass.
Das ist eigentlich das ist eigentlich wirklich ganz interessant.
Das ist wirklich krass, in der Welt aufzuwachsen, wo du so einen Film mit 12 siehst.
Genau.
Das ist halt Banane.
Ja. Aber... Der trällert jetzt die ganze Zeit 3,5 Mal.
Ja, ja, das ist auch gut.
Das ist auch total irre. Der Rittersporn. Was ist ein Rittersporn?
Ja, diese Schokolade, oder?
Was hat er gemeint? Genau. Das war das Erste. Und das Zweite war irgendwie irgendeine Person. Also irgendwie so. Aber ja, darüber kann man dann anfangen zu sprechen. Und hey, guck mal, Rittersporn, jetzt hast du auch was gelernt.
Hey, Reinhard May, put doch mal die Diskografie durch. Das ist ganz geil. Das hast du ja alles gehört.
Ja?
Erstmal durch Haftbefehls Augen.
Ich meine, das ist ja das Schöne. Ja? Diese Künstler haben ja dann wirklich eine Künstlerpersönlichkeit. Und dann in ihrem Universum passiert ja wahnsinnig viel, was ja bei den Zuhörern teilweise nicht passiert. Und darüber dann, also wirklich so eine Art ästhetische Erziehung auch zu machen, das ist schon irgendwie ganz cool. Mhm. Plus gesellschaftlich natürlich. Hey, warum sieht Offenbach so aus, wie Offenbach aussieht? Ja. Also das hat schon auch einen gewissen Grund und auch einen bestimmten Zusammenhang, dass irgendwie 10 Kilometer weiter die Wolkenkratzer in die Höhe schießen. Und dann trifft sich dort das Rotlicht mit den Banken und Kokain gibt es in der 15. Etage im Commerzbank Tower genauso wie halt auf der Straße von Offenbach. So. Und das ist dann eine interessante gesellschaftliche Beobachtung, die ja dann so eine Haftbefehl-Doku auch mitliefert. Das ist schon ganz gut.
Auch eine gute Doku, die man sich angucken kann, Tomatolix auf dem Straßenstrich. 6 für 5 Euro? Fragezeichen.
Habe ich. Wie kommst du da jetzt drauf? Weil, ganz ernsthaft, das ist mir
angezeigt worden.
Und ich dachte nur so, ey, was die Leute alles. Also, ich habe dann auf die Zuschauerzahl geguckt, 2,5 Millionen haben sich das angeguckt. Also, wie funktioniert das? Du läufst da halt rum mit deiner Kamera und dann machst du halt eine edgy. Wahnsinn. Also mein Kopf explodiert, ich kann da auch nicht mithalten und ich denke auch immer darüber nach, was man alles starten könnte und dann gucke ich mir das an und dann werde ich einfach wahnsinnig müde und denke mir nur so, ich kann nicht mehr, ich möchte da nicht mitmachen. Wenn das Also wenn man so sein muss oder das machen muss, um diese Klickzahlen zu erreichen, gut, dann...
Ich habe tatsächlich daran gedacht, weil ich eine andere Doku, die aber im, auch im Frankfurter Bahnhofsviertel spielt, nämlich in einem Laufhaus, von ihm gesehen habe, wo er so einen Hausmeister da begleitet. Oder auch, also der führt auch Interviews mit Freiern oder mit
Aber geht er dann selber los und macht das dann?
Das ist einfach er mit so einer kleinen Kamera oder mit einem Hobby, der ihn filmt, und dann sind die, dann ist er da am Quatschen und
lässt sich. Okay, er macht aber Interviews oder geht er dann auch selber Sex kaufen?
Nein, er geht interviewt die und fragt die über. Das ist eh interessant, oder das sind eh Einblicke, die man sonst nicht kriegen
würde. Aber ist er gut? Also macht er das gut?
Also ich glaube, er macht es auf YouTube zugeschnitten. Er holt das raus, was so... Er fragt naiv genug nach, um so Infos zu kriegen, die man sonst nicht kriegen
würde. Im Endeffekt ist es halt wie die Weißdokus früher.
Voll. Wir haben auf Heroin den Curse-Podcast im Amazonas gehört. Und so weiter. Aber ich habe... was ich daraus mitgenommen habe, war, wie viele Jungen anscheinend in so Gruppen so ins Laufhaus gehen, und dann treffen wir uns nachher wieder hier und der eine geht ins Zimmer, dann noch in den dritten Stock und der andere singt. Wieso? Ich kann gar nichts Vergleichbares sagen, weil wo geht man so als Gruppe hin? Vielleicht in die Shisha-Bar oder so? Aber statt Shisha-Bar einfach so Laufhaus?
Also ich war einmal ja bei so einem Junggesellenabschied dabei, ja.
Der in den Stripclub auch ging dann?
Stripclub, ja, genau. In einen Stripclub.
In einen Perf? Warst du in einem Bordell?
Das war ein Bordell, ja, am Ende des Tages. Und das Interessante war, dass sich diese Gruppe halt relativ schnell in zwei verschiedene Abteilungen gespalten hat. Die einen, die wussten.
Ah ja, nee, ja.
Genau, die einen waren hetero, die anderen waren schwul. So, und die einen wussten genau, was da abgeht. Die kamen da rein und das hat so die Augen gingen auf, als hättest du einen Sechsjährigen in die Spielzeugabteilung von irgendeinem Kaufhaus und jetzt darfst du dir alles aussuchen. Und die anderen waren so, okay, was macht man
hier? Weird.
Und das Lustige war, die Nutten haben das ja sofort geschnallt. Die haben zwei Sätze mit dir geredet und wussten, okay, schönen Abend noch. Danke. Und dann waren die anderen, die waren...
In welcher Gruppe warst du? Musst du nicht sagen, wenn es dir unangenehm ist. Geht mich
das
auch nichts an.
Das ist überhaupt kein
Problem. Geht doch keinem
was an. Das ist überhaupt kein Problem, weil die Prostituierten haben sich sehr schnell von mir verabschiedet. Okay. Also das war wirklich so zwei Sätze. Und
die krass, stehen die nicht auf durchtrainierte 1,90-Typen?
Das mag ja sein, aber nicht als Geschäftspartner.
Ich check.
Obwohl man ja wirklich nicht sagen kann, dass das... Was hältst du vom nordischen Modell?
Was ist das nordische Modell?
Die bestrafen die Freier. Sexkauf ist, also Prostitution ist straffrei, aber der Kauf von Sexualität, der wird unter Strafe
gestellt. In Skandinavien komplett, oder was?
Ja, Dänemark, Schweden, Norwegen, glaube ich, haben dieses Modell.
Okay.
Und führt halt die Frauen raus aus der Kriminalität, also auch bekämpft natürlich da auch Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und lenkt das Stigma halt eben auch auf die Männer, die der Meinung sind, ja, okay, Sexualität kann man sich kaufen.
Ja, vielleicht, also...
Das hat ja diese Huschke damals gesprochen, bei Dieb und Deutlich, wo Jule und Sascha so dagegen argumentiert haben und sie ist ja aufgestanden und dann gegangen.
Ah, natürlich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass Sascha Lobo und Jule Wasabi für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen argumentieren und sagen, hey, wenn die das wollen und als Geschäftsfrau und wenn die...
total sexistisch, das einer Frau zu verbieten.
Ja. So, und da gab es jetzt neulich bei Andruck, dem politischen Buchformat vom Deutschlandfunk, gab es ein interessantes Interview mit einer Frau, die darüber geschrieben hat und die halt auch gemeint hat, solange Prostitution, also solange es die Vorstellung gibt, dass man Sex kaufen kann und sich Frauen kaufen kann, gibt es Gewalt gegen Frauen. Weil das untermauert das männliche Selbstverständnis zu sagen, so ja, das gehört mir halt auch. Und das ist auch das, was mir damals aufgefallen ist. Deshalb mache ich den Vergleich mit dieser Spielzeugabteilung. Ja, das ist so quasi die Also du weißt ja, das ist nur auch, also das tut so, als wäre es ein normaler Club, als wäre das eine normale Diskothek und als würde man da normal Frauen kennenlernen können, die dann Bock auf Sex hätten. So wird das Ganze inszeniert. Aber am Ende steht ja auch das Geschäft. Deshalb merken die ja auch sofort, wenn du kein Interesse daran hast, dieses Geschäft einzugehen, so, dann bist du für die an diesem Abend uninteressant. Ja. Das kann ja sein, dass sie denken, hey, ist ein netter Typ, mit dem würde ich mich vielleicht außerhalb...
Kampfsport, wahrscheinlich politisch ganz interessante Ansichten. Würde ich gerne mit Länge austauschen, aber genau. Nicht jetzt.
Aber leider nein, weil ich bin nach der Schicht, gehe ich nämlich nach Hause, hole mein Kind ab und bringe das zum Kindergarten und die Miete muss bezahlt werden. Ja, so, und aber natürlich gehen die Männer da einfach mit breiter Brust da rein und denken sich, ja, die Welt gehört mir, das ist mein Laden hier, ich kaufe mir hier alles, was ich will. Und ich meine, die reden ja dann auch nicht irgendwie respektvoll von den, hey, das war wirklich nice, sondern egal. Also es ist,
naja. Ja, da zerbrechen.
Also da waren Abgründe auf jeden Fall. Und jeder vierte Mann in Deutschland war auf jeden Fall schon mal im Puff anscheinend.
Also ja, du ja auch. Hä? Du ja anscheinend auch.
Ja, aber, ja, gut, aber auch aktiv.
Zählt das? Also geht es um bezahlt schon mit. Krass, Mann, jeder vierte, das heißt ja, wahrscheinlich ein paar Wochis auch. Krass, Leute, jetzt halt mal kurz diesen Moment mit euch selber aus, jetzt mit diesem Gewissen. Nicht schön.
Nicht schön.
Nicht schön.
Und das bei also, der nächsten Weihnachtsfeier einfach mal durch den Kopf gelassen.
Fand ich, oh Gott. Fand ich hochgradig befremdlich auf jeden
Fall.
Diese Vorstellung oder wie locker da manche so, ey, so 20, 21-Jährige darüber geredet haben, wie, ja, dann nimmt sich hier jeder einer und so und ist schon, man ist schon so, man will nicht zu früh rauskommen, damit nicht peinlich ist vor den anderen und so, dass man so schnell gekommen ist, aber man ist so, ich so, Leute, das ist ja alles völlig falsch. Warum sollte man denn sowas machen?
Nee, gut, aber sowas ist halt natürlich auch weitergegeben. Also irgendwoher werden sie es bekommen haben, von irgendeinem Onkel, von irgendeinem Vater, ja, dass man das machen kann. Also ich meine, die kommen ja jetzt auch nicht aus, kriechen ja auch nicht aus irgendwelchen Löchern und haben von nichts eine Ahnung gehabt und dann, ja, jetzt gehen wir in den Puff.
Daher die Redewendung, ist noch kein Freier vom Himmel gefallen. Übung macht den Freier. Oder schlechte Erziehung, I guess. Oder das kranke System, in dem wir alle leben. Worüber wollen wir noch reden, Steiger?
Über Meditation. Über Meditation.
Ja. Oh, erzähl mal. Ja. Ich habe ein geiles Treat, was ich den Wochis mitgeben kann. Ich habe eine sehr geile Meditationstechnik gefunden. Aber erzähl du bitte zuerst.
Also wir...
In Indien?
Wir machen, ja.
Zeig dir uns ein Bild, Steiger.
Wir machen ja alles nur noch gemeinsam. Also ich existiere wahrscheinlich gar nicht mehr so als Einzelperson. Aber wir, also meine Frau und ich, die Einheit, wir meditieren seit April. Wir waren da in einem Schweigekloster. Das hört sich jetzt immer so wahnsinnig interessant an, aber ich fand das Schweigen überhaupt nicht so wahnsinnig interessant. Also war Einführungswochenende von Freitag bis Sonntag schweigt man, was gar nicht so wahnsinnig anstrengend ist. Aber wir haben da Zen-Meditation kennengelernt und das praktizieren wir seitdem täglich.
Du hast Zen dazu gesagt. Erklär, ich weiß natürlich, also, was den Unterschied macht, aber für die Hörer.
Okay, dann erklär mal.
Für die Hörer, erzähl du mal vielleicht mit deinen Worten.
Erklär mal. Also, Meditation ist ja ein weites Feld und es gibt geführte Meditation, es gibt irgendwie so autogenes Training und dann machst du die App an, es gibt Meditations-App und Zen-Meditation ist so quasi das puristischste, was du machen kannst. Du setzt dich einfach auf ein Kissen und machst gar nichts, gar nichts, gar nichts. Du brauchst nicht auf deinen Atem achten, wenn du, also... Du solltest auf deinen Atem achten, nämlich dahingehend, dass du sagst, ich atme, interessant. Aber ansonsten bist du im Augenblick. Das ist alles. Und das ist auch so einfach wie schwer natürlich. Weil man ist natürlich mit dem Kopf immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und es ist ganz, ganz selten, dass man es wirklich schafft, im Augenblick zu sein. Und das ist die interessante oder der interessante Twist an dieser Meditation, dass es halt dann für ganz kurze Augenblicke, das ist ein bisschen, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so Drahtseil jonglieren, also Balance ist so ein Balanceakt, ja. Du bist so immer auf der Kante. Für einen ganz kurzen Augenblick schaffst du es wirklich so vor diese schwarze Wand zu fahren und nichts zu denken. Also in diesem Moment nichts zu denken und dann denkt man ja schon wieder, ah, ich denke gerade nichts. Das ist ja interessant.
Ich hab's geschafft,
und dann kippt man wieder runter. Und am Anfang ist es ja auch so, dass man sofort einschläft, weil man es überhaupt nicht gewöhnt ist, mit seinen Gedanken so zur Ruhe zu kommen. Und wenn man zur Ruhe kommt, denkt der Körper, ah ja, klar,
jetzt
einpennen. Und das war auch das Witzige, irgendwie diese Meditationen gehen dann 15, 20 Minuten, keine Ahnung, und dann kippt man immer so nach vorne und dann muss man auch aufpassen, dass man nicht aufschlägt auf dem Boden und sich rechtzeitig wieder auffängt. Und das ist aber wirklich etwas, also ich genieße das jetzt mittlerweile wirklich so dieses Morgen sich hinsetzen und es ist auch noch gar nichts los, man hat noch gar nichts anderes gemacht, man hat keine E-Mails gecheckt und keine WhatsApp-Nachrichten und dann setzt man sich hin, macht so 15 bis 20 Minuten einfach nichts und dann geht's weiter.
Schön. Und dann, nachdem du das gemacht hast, hast du dieses Tattoo gestochen auf deinem Oberarm?
Genau.
Okay, krass. Nee, aber feier ich, dass du in so eine ökorechte Richtung langsam gehst. Das passt ganz gut. Passt doch perfekt in die korrekte
Entwicklung. Ja, ich habe auch gehört, dass dieser, es gibt drei große Schulen des Buddhismus. Mhm. Also es gibt diese zen-buddhistische Meditation, das ist quasi die nordöstliche Richtung über China und Japan. Und dann gibt es die tibetanische, die heißt das diamantene Fahrzeug, nennt sich diese buddhistische Schule. Und geil, die ist anscheinend hier in Deutschland wahnsinnig rechtsverseucht. Hm. Ja. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass Hitler damals Expeditionen nach Tibet geschickt hat, um die geheime Macht Vril zu finden, mit der tibetanische Mönche es schaffen, ihr Körpergewicht zu reduzieren und über den Schnee zu gleiten.
Wir brauchen leichtere Soldaten.
Nee, die wollten ja fliegende Untertassen machen.
Ah ja, richtig.
Mit Vril. Haben
sie doch.
Ja, ja. Genau, die gibt es in der Antarktis. In der
ja,
genau, da, wo der Eingang zur Hohlerde ist. Genau. Und mit denen wollten sie ja dann die Untertassen fliegen lassen. Nein, aber es gibt ja wirklich, weiß nicht, kennst du diese Dokumentation Harrer, 7 Jahre in Tibet?
Nee.
Das war irgendwie so ein österreichischer Bergsteiger und der war ja 7 Jahre in Tibet.
Ah
und
ja,
so.
Doch, auf Dara basiert das. Ja, stimmt.
Genau. Und das war auf jeden Fall so eine Nazi-Expedition, die da losgeschickt wurde. Es gibt ja Brad wirklich.
Pitt ist auch ein Nazi.
Ja, ja. Fuck. Und dabei hat er doch dann später in Glorious Bastards gespielt. Stimmt. Vielleicht war das so die Wiedergutmachung.
Ja, ja.
Nee, aber es gibt ja auch eine BBC-Dokumentation und das ist ja wirklich interessant, dass die ja ihre Körpertemperatur auf jeden Fall steuern können, diese Mönche dabei.
Ja, du auch wahrscheinlich, Steiger, aber du machst das noch nicht lang genug.
Das ist wirklich ein erstaunlicher Nebeneffekt. Wenn du dich da hinsetzt und meditierst, dann wird einem wirklich warm.
Ums Herz.
Um alle Chakren. In den Fingern. Um alle Chakren. Fingern.
Auch ums Fingerchakra, ja. I guess.
Genau.
Krass.
Und was ich auch noch sagen wollte, für den Alltag ist das ganz interessant, weil das kann man wirklich mal ausprobieren, wie oft ist man wirklich in dem Moment, in dem man gerade ist. Also merkst du ja auch ganz schnell, dass, was weiß ich, du hast einen netten Abend und irgendwann mal greifen die Leute zum Handy und dann sind sie aber nicht mehr hier, dann sind sie nicht mehr da. Und das ist halt auch so, wie oft ist man wirklich in diesem Moment so, hier der Tisch, ich fühle den Tisch, ich fühle die Türklinke, ich mache die Türe auf. Also wirklich
ja,
so ganz bewusst zu sein, das ist wirklich interessant.
Ich finde es vor allem in so einem Szenario, das du beschrieben hast, mit Leute holen dann irgendwann ihr Handy raus, ist es ja eher dieses Nicht-Aushalten, dass gerade eine Sekunde nichts gesagt wird oder dass gerade nichts passiert oder dass jetzt nicht irgendwer gerade eine Geschichte erzählt hat oder so, sondern dass man kurz... Ne?
Genau.
Einfach mal hier ist.
Wir sind hier. Wir beide.
Du und ich.
Jetzt und hier an diesem Tisch. Obwohl, eigentlich finde ich das Schöne an diesem Zen-Buddhismus ist ja, dass es nicht so wahnsinnig esoterisch ist. Es ist ja einfach wirklich sehr, sehr pur. Du sitzt.
Bruder, sitzen. Einfach sitzen, Bruder.
Ja, du brauchst halt auch keine, du brauchst keine Atemübungen machen. Du musst nicht irgendwie so besonders tief atmen. Kannst du natürlich gerne machen. Aber im Endeffekt ist es auch spannend, also sich selber dabei zu beobachten, weil klar, man setzt sich hin und dann geht erstmal so der Film los, was alles passiert ist die letzten Tage und so weiter. Und irgendwann denkt man, ah ja, und atmen tue ich übrigens auch noch. Das hat alles nebenher, das ist alles nebenher passiert. Aber jetzt nehme ich es wahr. Und dann hört man wieder die Vögel von draußen. Oder dass es wahnsinnig still ist. Das ist wirklich interessant.
Cool. Ja.
Das haben wir gelernt.
Ja. Ich glaube, das geht genau an Leuten vorbei, die Podcasts hören, nämlich Leute, die es nicht aushalten, wenn es irgendwo ruhig ist, wenn man aufräumt oder einschläft oder ja. Staubsaugt.
Hey, wie oft hörst du Leute sagen, ey, ich muss irgendwas hören, weil ich sonst meine eigenen Gedanken nicht ertragen kann? Das oder ich kann die Stille nicht ertragen oder sonst irgendwas. Das ist, also ich glaube, in dieser Jetztzeit. Was hat neulich Tarek meinte irgendwie so, ja, vielleicht sollte ich auf den Jakobsweg gehen. Also Tarek von KZ, der hat ja auch immer so Aussteigerfantasien und so weiter. Und dann, vielleicht sollte ich auf den Jakobsweg gehen. Und dann meinte ich ja, siehst du, deshalb meditiere ich. Meditation ist der Jakobsweg des kleinen Mannes.
Hast du mitbekommen, dass Grimm in Zete aufgetreten ist?
Wo?
In Zetel, in seiner Heimat.
Nein.
Auf der. Oh, es gibt sogar. Oh, ich habe den Namen.
Aber das ist so lustig, weil ich habe heute Nacht von Grimm geträumt.
Ja, was hat er gemacht im Traum?
Er saß im Bus ganz vorne, hat einen ganz komischen Zweireiher, einen beigen Zweireiher angehabt. Das sah ganz, ganz komisch aus.
Auf seinem Rosa Parks-Shit.
Nee. Nee, und dann waren die aber in irgendeinem, dann sind zugezogen maskulin bei einem Benefiz-Konzert.
Daran hättest du es erkennen müssen dann. Als ob die genau. Irgendwie Benefiz spielen, hör mal.
Naja, Benefiz-Konzert sind die dann aufgetreten und dann waren aber alle ganz zufrieden, weil's so im Tempodrom war und echt gut besucht war. Und dann sagt die Managerin so, hey, das ist ja richtig groß. Und darauf habe ich dann gesagt, ja, also wir würden euch für so kleine Sachen auch nicht mehr buchen. Wir buchen euch nur für die Großen. Da waren alle zufrieden.
Und diese Person so, bist du also in deiner Traumwelt.
Auf jeden Fall.
Ey, Tempodrom habe ich geklärt. Alles gut, Leute. Macht euch keinen Kopf.
Ja, das hatte dann aber auch noch so einen geilen Twist, weil diese Managerin mich dann so angekackt hat, dass ich irgendwie La Boom, irgendeine Rapperin, nicht so richtig feiern würde. Und da dachte ich mir nur, ja, ich kenne La Boom von früher, das war halt einfach nur langweilig, deshalb habe ich das einfach nicht so auf dem Schirm, aber ich höre mir die neuen Sachen mal an.
Ich kenne La Boom tatsächlich nicht.
Businessgespräche am Catering-Tisch.
Ah, Zetler Markt heißt der, genau. Auf dem Zetler Markt ist er aufgetreten, da hat er vor wahrscheinlich 20 Jahren mittlerweile Hausverbot bekommen und das war so sein erster Schritt zurück wieder und ist da aufgetreten, hat da sein Musikvideo gedreht. In dem es darum geht, in dem Song geht es auch darum, so, ey, ich bin so ein Provinzkind, aber.
Ich komm aus dem Dorf, wie du von mir. Mit mir kann man nicht gut philosophieren.
Und das ist so witzig, weil ich könnte nicht mal sagen, ob es gestaged ist oder nicht, ob die ihn wirklich authentisch einfach ausgebuht haben oder ob er irgendwie gesagt hat, hey Leute, beim nächsten wäre es gut, wenn ihr mich vielleicht ausbuhen könntet. Ich habe keine Ahnung, ich wollte ihn auch nicht fragen, um mir diese Illusion nicht kaputt zu machen, aber ich finde es eine lustige Vorstellung. Dass er auch einfach so dahin geht und irgendwie mit dem Veranstalter erklärt, hey, guck mal, ich bin doch von hier und so und das wäre jetzt irgendwie mein großes und könnte ich hier vielleicht einen 10-Minuten-Slot spielen oder so und dann so ausgebuht wird von den Leuten, mit denen er zur Schule gegangen ist oder deren kleinen Geschwistern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, sehr witziges Musikvideo, was
ich sehen wollte. Aber ich glaube wirklich nicht, dass man ausgebuht wird. Also weil dann irgendwelche Leute wissen, dass du auf YouTube warst und das hat schon so viel Impact. Ey, boah, geil, du bist auf YouTube.
Aber es ist auch so ein Dorffest, wo in diesem Zelt eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit Schlager laufen oder so Fire Techno oder so. Und dann kommt da Grimm und schreit dich an und sagt, dass er ein Dorfjunge war und so. Und du bist so ein dicker Verschwinde. Hey, wir wollten saufen. Was soll der Scheiß? Was soll das?
War das ein Versuch, wieder zurückzukehren?
Mach wieder Mr. Vane an. Oder so. Sein Versuch, und ich weiß nicht, ob er, ich glaube, ehrlich gesagt, er hatte den Song und dann hatte er die Idee, dass das ein geiles Musikvideo wäre, dort aufzutreten. Und es ist dann auch so ein bisschen das Dahinkommen und das, so der Soundcheck wird auch so ein bisschen eingeblendet und so. Und es ist alles so ein bisschen unangenehm einfach, weil die Leute dann natürlich irgendwie den, ja,
das gar nicht fühlen.
Ja, na, auch die Veranstalter sind so, ja, also 15 Minuten ist schon sehr lang, 10 Minuten, ja, ist auch okay, mach ich auch 10, 10 ist auch gut und so, ist so sehr kompromissbereit mit den Leuten dort umgegangen.
Ja, du warst halt in der großen Stadt, hast es nicht geschafft.
Ja, dann hast du vielleicht den Stoked-Artikel mitbekommen, wer den besten Jolly baut.
Nein, was ist denn das?
Stoked ist so eine Branch von Universal, die coole
Cornbread. Ach Mann, ey,
und da haben die einen Beitrag hochgeladen mit so einem Karussell-Post mit, ich glaube, 12 Bildern oder so von unterschiedlichen Rappern, die einen Joint in der Hand haben. Und dann sollte man darunter in den Kommentaren abstimmen. Was denkt ihr? Wer baut safe den besten Jolly?
Ey, aber jetzt mal ganz ernsthaft, Mauli, was hörst du denn zurzeit? Oder was machst du denn?
Ich sag dir gleich, was ich für Musik ernsthaft gut finde, aber ich wollte dir einen Kommentar vorlesen, der nämlich irgendwie meine Welt so ein bisschen, sagen wir zumindest leicht, verschoben hat. Mein Blick auf die Welt. Er hat geschrieben, also natürlich haben wir geschrieben, hey, ja, Oleg Sesh, der von Oleg Sesh sieht stabil aus und so. Nemo baut die besten, weiß doch jeder. Und dann hat einer geschrieben, die können alle nicht drehen. Das sehe ich sofort. Joints werden nicht gedreht, lieber gefaltet. Das ist auch nur ein Aspekt, der mir sofort auffällt. Glaub mir einfach, die können alle nicht drehen. Ich habe das vor 20 Jahren auch geglaubt. Also fand ich unfassbar geil, mal diesen anderen Blickwinkel einzunehmen, also dass man Joints vielleicht eher falten sollte.
Ich muss ja sagen, hier in unserem Haushalt gab es einen jungen Mann, der hat, was weiß ich, als er 15 war, angefangen irgendwie die geilsten Joints zu bauen aus Tee.
Mhm. Einfach zum Üben.
Zum Üben. Aber wirklich, das waren 1A-Tüten und die beste.
Oh Mann, in Kreuzberg aufwachsen oder einfach nicht abkacken vor den Jungs. Man, komm jetzt.
Ich weiß nicht, ob das...
mein erster Joint muss perfekt aussehen.
Ich weiß nicht, ob das Kreuzberg und die Jungs waren oder ob das eine ganz harte 187 Straßenbahn-Phase war. Weil aus der Zeit stammt, glaube ich, auch noch die Bombay Sapphire Verpackung, die irgendwo rumsteht. Aber der Beste war wirklich, das war eine 1A-Tüte und die war dann mit Honig bestrichen und dann war die noch so quasi in diesem Tee, was Gras sein hätte können, ja, gewälzt.
Aha.
Weißt du?
Ja, ja, gibt ja auch Leute, die Joints so machen, dann mit Wachs außen drum und das dann wälzen in...
Ja, aber doch nicht Wachs. Also du willst doch keinen Wachs rauchen. Das Geile war halt, es war Honig und dann...
Nee, nicht Kerzenwachs, sondern THC-Wachs.
Ah!
Es gibt so Absorption... nicht schlimm, Opa. Spaß. Das
ist Kerzenwachs.
Nee, die rauchen Kerzenwachs. Das ist der neue Scheiß bei den Kids.
Das ist doch voll ungesund. Leute!
Nein, hört auf!
Ich als Arbeitsschutzbeauftragter. Hört auf mit Kerzenwachs!
Wir müssen eine Petition starten. Wir müssen eine Petition starten. Kinder, macht auf.
Und wirklich, diese Nägel, das geht doch gar nicht. Also, dass die Handys überhaupt bedienen können.
Dass die mit den Fingernägeln Joints bauen können.
Wahnsinn.
Er baut safe den besten Holly. Ja, genau. Steiger, was ich mitgebracht habe, sind Zitate auch noch. Willst du ein paar hören vielleicht?
Ja, natürlich.
Und falls du Musikempfehlungen willst, auf Ernst, ich habe dieses Jahr habe ich so eine kleine Hamburg-Phase, habe ich gemerkt. Ich habe so mehrere NewcomerInnen, sagt man ja sozusagen, entdeckt, die lustigerweise alle aus Hamburg sind. Und zwar Charlize, Banger Fabrik und Pepino. Die sind alle drei, ich schicke dir einzelne Ausschnitte, ich packe auch ein paar in die Playlist. Falls noch irgendwie der Playlist folgt da draußen, Leute, zieht euch das rein.
Doch, Banger Fabrik
kennst du?
Gefällt mir auf jeden Fall. Ja? Stimmt auf jeden Fall vom Namen. Ja.
Ach so, ja, das sind so ein reines Girls-Kollektiv aus, ich würde sagen, also drei Rapperinnen sind so der Kern und die haben aber auch DJs und blick, blub, blub und veranstalten Partys hier und da und machen einfach ihren Scheiß. Und das ist großartig.
Kennst du Sarah Fouquet?
Noch nicht, nee.
Wirklich nicht?
Nee.
Echt?
Hat die so lange Nägel?
Keine Ahnung. Vielleicht. Darauf habe ich nicht geachtet. Aber die war bei uns auf dem 1. Mai auf dem Wagen. Die reist auf jeden Fall auch ab.
Okay.
Die habe ich bei Unrelease gesehen zum ersten Mal und das fand ich schon ziemlich gut.
Da kriegst du Tickets?
Da kriege ich Tickets manchmal, ja.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Drake, Unrelease. Ja,
du bist unterwegs, Steiger, du lebst. Ja. Alles Kreuzberg einfach.
Ja, das Bergheim.
Ja.
Fetischparty.
Nächstes Mal kommen wir vielleicht rein. Okay, komm.
Jetzt ist es im Laboratorium, da wo die Duschen sind, da fühle ich mich zu Hause.
Das verstehe ich nicht tatsächlich. Was ist das Laboratorium, wo die Duschen sind?
Achso, du kennst diese Räumlichkeiten im Berghain gar nicht. Also es gibt ja Berghain Panoramabar, das ist oben, und dann gibt es unten das Laboratorium, oder gab es zumindest früher. Und da waren Duschen auf jeden Fall. Und du fragst dich natürlich, warum gibt es in einem Club Duschen? Aber sie haben wohl einen praktischen Zweck.
Mystisch.
Ja, wüst. Ich würde sagen, wüst. Ich dachte mystisch, und ich habe wüst verstanden, aber wüst ist es, glaube ich. Das ist, glaube ich,
schon
wüst.
Auch eher, ja. Okay, Steiger, dann hören wir jetzt alle einmal Doppel-H von Charlize und Optik von Pepino und von Emma Maelio von Banger Fabrik. Oh Gott, wie heißt der Song? Zur Bank lachen, offensichtlich.
Zur Bank lachen?
Ja.
Gut. Zitate, ich rate, Zitate. Skrrr.
Okay, Steigi. Ich habe sowohl Zitate als auch drei Lines sind im Spiel, ne? Aber ich mache mal erstmal ein Zitat.
Ne, du bist einfach wieder gut vorbereitet. Ich habe ja auch wieder nur langweilige.
Ja, aber du hast politisch. Du hast dafür einen Brief geschrieben. Das ist okay. Also pass auf. Das ist ein echter historischer Schritt. Ein wirklicher Fortschritt. Sagte das Markus Steiger über das erlassene Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung? Sagte das Donald Trump über den 20-Punkte-Waffenrundenplan? Oder Matteo von Caccia Candela über die Legalisierung von Cannabis?
Der wollte ja auch eine politische Karriere starten, oder?
Stimmt!
Partei des Fortschritts. PDF.
Ja.
PDV. Entschuldige, bitte. Nee.
Doch. Entschuldige mal.
Warte mal, wie schreibt man Fortschritt? Der Wortschritt.
Wortschritt wird mit V geschrieben.
Ja, aber das Lustige an dieser PDF, das habe ich nämlich gelernt, diese Partei.
Zweites Zitat, Spaß, erzähl mal.
Diese Partei gibt es ja, also das ist die Erfindung einer einzigen Person, die in Köln ein Europaparlament Abgeordnetensitz erobert hat. Und Roos und sein Kollege Ilja, die machen das Personal Management für diesen Politiker.
Wirklich?
Wirklich.
Hä, wie abgefahren wird's
noch? Ja, und das ist total irre, weil der ist jetzt im Europaparlament als unabhängiger Kandidat, also als unabhängiger Abgeordneter. Und du hast halt einfach ein Büro mit Mitarbeitern. Du hast ein Budget von, was weiß ich wie viel, 10.000 Euro pro Monat und kannst Leute beschäftigen und kannst dann halt auch so Martin Sonneborn-mäßig so Anfragen starten und Reden halten und so. Das ist schon ganz geil eigentlich.
Und da könnte jetzt Matteo von Caccia Candela sitzen?
Ich glaube, der wollte das so ein bisschen aufziehen mit Bundestag, aber ich glaube, er ist in Mitte angetreten, aber hat da jetzt nichts Großartiges gerissen.
Au, Backe.
Es war wahrscheinlich Matteo.
Sag
nochmal das Zitat. Fortschritt? Nee.
Komm, ich zeig's dir im O-Ton. Ich blende es auch einem O-Ton.
Ah, okay.
Diesen Sonntag ist nicht nur Ostern, sondern auch viel wichtiger, 420 Day. Du weißt, was das bedeutet. Unser Ganja, unser Weed, unser Marihuana entkriminalisiert. Das ist ein echter historischer Schritt. Ein wirklicher Fortschritt. Volle Legalisierung gleich voller Vorteil. Über 5 Milliarden Euro Steuereinnahmen für Deutschland.
Guck mal, er macht schon mal die Rechnung für den Bundesfinanzminister.
Ja.
Unser Ganja.
Okay, endlich unser legal. Ganja, unser heiliges Weed. Wie sieht's bei dir aus? Kiffst du noch?
Jeden Tag, ich lieb's. Ich habe mittlerweile so Apotheken.
Das ist deine Meditation.
Ich habe Apotheken-Weed mit so geringem THC-Anteil gefunden, dass man davon nicht zu viel kiffen kann. Und das ist genial.
Mann, das ist wie früher in den 80ern, als man so Homegrown-Gras hatte, was gar kein THC hatte.
Baba, ich liebe das. Willst du noch ein Zitat oder willst du mir eins von dir erst vorlesen?
Hey, natürlich. Also, wir sind im Bereich der Friedensforschung, weil es gibt ja große Friedensfürsten heute auf der Welt. Mhm. die nichts anderes im Sinn haben, als Frieden zu schaffen. Und deshalb das erste Zitat. Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters sein. Hat es gesagt A. Hitler, D. Trump, M. Gandhi oder Jesus von N?
Gandhi, Hitler, Jesus. Ey, das ist die Kanye-Diskografie. What? Okay, wer war der zweite nochmal? Hitler oder? Trump.
D. Trump.
Es ist wirklich die Kanye-Diskografie. Oh mein Gott. Das ist verrückt. Boah. Sag mal einmal den O-Ton.
Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters sein.
Komm, Hitler.
Ja?
Ja.
Nee, D. Trump.
Niemals.
Doch.
Aber wie über, ich habe probiert, das auf Englisch, so, das wären viel zu komplizierte Wörter.
My legacy, my greatest legacy or my proudest legacy will be...
Peacemaker, ja.
Okay, Peacemaker.
Ja. Friedensstifter klingt so elaboriert, aber das ist ja wahrscheinlich...
Und ich meine, das ist ja sein Ziel. Er will ja einfach den Friedensnobelpreis. Er war ja wirklich sehr, 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 sehr enttäuscht. Diese Venezolanerin, die diesen Friedensnobelpreis jetzt dieses Jahr gewonnen hat, die hat ihn ja angerufen, oder er hat sie angerufen, um zu gratulieren. Nee, sie hat ihn angerufen wahrscheinlich, damit er ihr gratulieren kann. Und dann hat er irgendwie anscheinend gesagt, ja, eigentlich hätte er es eher verdient. Nee, sie hat zu ihm gesagt, ja, eigentlich hättest du es ja mehr verdient und er hätte ihr Recht gegeben. Hey, aber anyway, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Gratulation. Gott,
das ist geil drüber. Okay, pass auf. Wir haben die Sache geklärt. Sagte das Flair über seinen gesquashten Beef mit Sadiq, Sam Payne über seinen gesquashten Beef mit Boondog oder Bushido über den gesquashten Beef mit der Deutschen Telekom?
Bushido.
Ja, richtig.
Wirklich?
Letzte Woche erst. Hatte letzte Woche über die Insta-Story dermaßen Druck gemacht, weil ich wurde jetzt hier schon zweimal aus der Warteschlange geworfen.
Was
so geht's
denn
aber nicht.
Was hat der denn jetzt schon mit der Telekom zu tun? Haben die eine Dubai?
Es war wirklich irgendein, der Router reagiert nicht, Teilproblem. Und dann wollte er da anrufen.
In Dubai.
Irgendwas klären. Und die haben einfach ihn aus der Warteschlange geschmissen. Und dann war er so, Leute, ich habe mir das jetzt zweimal gefallen lassen. Jetzt kriegt ihr meine Insta-Armee auf den Hals. Gehetzt und dann wahrscheinlich in Realtime der Börsenkurs von der Telekom eingebrochen und dann war die nee. Dann hat er zwei Stunden später gepostet, hey.
Wo lebt er denn jetzt?
@Deutsche Telekom, alles geklärt, Handshake-Emoji, das Ding ist durch.
Gut. Leute,
kauft eure Aktien zurück.
Ein Feigling ist unfähig, Liebe zu zeigen. Das ist das Vorrecht des Mutigen.
Feigling ist...
A. Hitler, D. Trump, M. Gandhi, Jesus von N.
Gandhi.
Tatsächlich?
Ja?
Ja.
Ja, witzig. Wie ist das übersetzt worden? Wie heißt es im Original?
A coward is not able to show love.
Gandhi konnte Englisch?
Anscheinend können ja alle Inder Englisch, was nicht stimmt.
Okay.
Was wirklich definitiv nicht stimmt. Englisch ist da genauso Fremdsprache wie...
Ich finde auch, je mehr Milliarden in einem Land wohnen, desto schwieriger fällt es, pauschal zu sagen, alle können, oder?
Das stimmt.
Du warst wohl noch bei, die sind Analphabeten auf ihrer eigenen Sprache. Das wäre so krass, wenn die Englisch könnten einfach.
Nee, es ist tatsächlich so, du triffst dann unterschiedliche Leute und die erzählen dir ja dann auch immer, aus welcher Kaste sie kommen. Und die Leute, die Englisch können, sind tatsächlich Krieger- oder Priesterkaste. Mhm. Das hat sich da anscheinend auch so ein bisschen vererbt. Und die sind dann in der Regel auch diejenigen, die so ein bisschen diesen gehobenen Tourismus betreuen. Mhm. Ja, also die dann Englisch können, die ein Auto haben, die dann so gewisse Serviceleistungen können. Und wir haben nur einen getroffen, der aus einer niedrigeren Kaste war, der uns da durch so ein Schloss geführt hat. Und der hat auch die ganze Zeit gesagt, hey, also die anderen, die wollen einen da die ganze Zeit rausdrängeln, die wollen nicht, dass wir da einen Stand haben, die wollen nicht, dass, also ich kriege immer die letzten Touren und so weiter und so fort. Das war ganz interessant.
Hat er ja bei dir auch...
Bei mir natürlich. Ich habe natürlich gesagt, ja, aber nicht nur Buddhismus ist eine gute Alternative, weil der wollte dann zum Buddhismus konvertieren, weil dann kann er raus aus diesem Kastensystem. Mhm. Und dann meinte ich, aber nicht nur der Buddhismus ist eine gute Idee, Kommunismus ist auch gut. schließen Sie sich einer kommunistischen Partei.
Du hast da einen Samen gepflanzt. Mal gucken, was daraus sprießt.
Hat er gesagt, yes, jetzt, that's right.
Ich habe ein Zitat, das würde ich dir gerne vorspielen. Ich habe aber einen Voice-Filter drauf gemacht und ich gebe dir keine Antwortmöglichkeiten, weil es so offensichtlich ist. Wer so denkt.
Ich bin zu Tom Bohlen ins Büro. Tom Bohlen ist der mächtigste Mann in Deutschland. Hat mich hin gesetzt und meinte, du gibst ihm einen Katalog oder ich ficke dich. Wie jetzt? Ja, ich weiß, wo du morgens bei Bohlen deinen Kaffee holst. Ich komm zu dir und ficke dich. Wie? Oh, das ist theoretisch auch gedroht. Ja, aber von Mann zu Mann, ich rufe meine Cousins an. Ich sag, ich komm zu dir, ich ficke dich. Ist ja okay, darf man ja. Kann halt, ist ja gleich schlecht Vater. Er hätte ja auch sagen können, nee, ich ficke dich.
Wer hat diese Ansage an Tom Bohlen gemacht? Das würdest du schätzen.
Ey, du musst mir... Ich
ficke dich?
Ja, ja.
Ja, wie? Das ist ja dann ein bisschen wie drohen. Nein, ist so ein freies Land. Er könnte auch sagen, er fickt mich. Kann er da genauso machen.
Spiel noch mal vor.
Ich sag doch nur...
Ich bin zu Tom Bohlen ins Büro. Tom Bohlen ist der mächtigste Mann in Deutschland. Hat mich ihn jetzt meinte, du gibst ihm einen Katalog oder ich ficke dich. Wie jetzt? Ja, ich weiß, wo du morgens bei deinen Kaffee holst. Ich komm zu dir und ficke dich. Wie? Oh, das ist theoretisch auch gedroht. Ja, aber von Mann zu Mann, ich rufe meine Cousins an. Ich sag, ich komm zu dir, ich ficke dich. Ist ja okay, darf man ja. Kann halt, ist ja gleich schlecht Falle. Er hätte ja auch sagen können, nee, ich ficke dich.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich komm nicht drauf.
Du kommst nicht drauf, wer CEOs drohen würde öffentlich?
Ja, wer CEOs öffentlich drohen würde, ist natürlich Flair.
Ja, offensichtlich Flair.
Aber der redet doch ganz anders.
Deswegen sage ich ja, ich habe ein Voice-Filter drauf gemacht. Der redet ja ganz anders.
Der redet doch ganz anders. Ich dachte jetzt Mock. Kennst du Mock noch?
Klar.
Mock ist wieder back.
Ehrlich?
Als ich das gehört habe, naja, irgendwo taucht er wieder Mock auf. Oder? Bei okay. irgendwelchen Twitch-Videostreamen. Und ich dachte, wirklich? Das gibt's doch gar nicht. Das sind doch so Geister aus der Vergangenheit. Die muss man doch begraben lassen. Die müssen doch in der Flasche eingeschlossen sein.
Haben wir nicht längst die Timeline geswitcht, in der er existiert?
Hey, ganz ernsthaft.
Das ist verrückt. Okay, wenn du noch eins hast, Steigi.
Ansonsten niemand von uns hat die Absicht, jemanden zu bedrohen. Walter Ulbricht, der auch keine Mauer bauen wollte. Leonid Brezhnev, der die Atomraketen der UdSSR rein defensiv einsetzen wollte. A. Hitler, Friedensfürst gegenüber seinen polnischen Nachbarn. Oder D. Trump gegenüber dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro.
Ja, nehme ich Trump.
Hey, natürlich, aber ja. Es war A. Hitler. Ehrlich? In seiner Friedensansprache 1933. Ja, also große Friedensfürsten. Ich habe noch andere, die sind Schlecht ganz schön. Geeignet. Ich werde niemanden mit seinen schmutzigen Füßen durch meinen Geist laufen lassen. Hitler, Trump, Gandhi, Jesus, Kanye West.
Nochmal was? Du hast niemanden.
Ich werde niemanden mit seinen schmutzigen Füßen durch meinen Geist laufen lassen. Das finde ich schon ganz gut, ja. Eigentlich.
Klingt auch nach so Gandhi-Type.
Gandhi?
Ja, mega
Tatsächlich.
Gut.
Tatsächlich.
Hat er einen ausgepackt.
Gott stellt manchmal diejenigen, die er segnen möchte, auf eine harte Probe. Also das ist ja ein abgewandeltes Bibelzitat. Das finde ich auch ein bisschen schwach, dass man das einer Person zuordnet. Weißt du, ja. So, wen Gott liebt, den prüft er oder so.
Ja, yeah. Dann würde ich würde die Lines vorlesen, Steigi.
Bitte.
Dafür brauchen wir aber einen Jingle.
Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine.
Okay, pass auf. Die liebe ich ja jetzt schon. Guck, wie ich jeden deiner Homies erschieß. Der Schalldämpfer macht pff, wie ein geöffneter Brief. Bushido. Scheißegal, ich erschieße eure Stars. Der Schalldämpfer macht pssst wie ein Bibliothekar. Edgar Wasser. Oder? Vergesst, wer Boss war, ich kill eure Leute kurz. Der Schalldämpfer macht pfft wie ein Mäusefurz. Snagger. Kannst du fassen, dass einer von denen das wirklich gerappt hat?
Ja, also Edgar Wasser mit Psst und der Bibliothekar, das erschien mir sehr, sehr wahrscheinlich.
Mhm.
Aber das mit diesem, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es Snagger war mit dem Mäusefurz.
Ich weiß, was du denkst. Die Bibliothekarline hat irgendein richtig schlauer Rapper geschrieben. Und dann denkt man, klar, nein. Edgar Wasser. Aber es könnte auch Mauli gewesen sein. Und dann ist die Snaggerline richtig. Und das ist die Lösung.
Also wenn jetzt Casey Rebel zur Auswahl gewesen wäre, wäre es einfacher gewesen. Aber es war Snagger?
Es war echt Snagger, ja.
Okay.
Ein wunderbarer Song mit Illmatic auch. Der junge Ilz.
Der ist doch auch wieder back.
Der ist auch back, aber der Song ist uralt. Aber
mit
ja,
wem war der? Mit wem ist der back gekommen?
Ich weiß es auch nicht.
Irgendwer hat
Olli
den...
Olli Bagno oder so, kann das sein?
Nee, irgendwer hat den wieder ausgegraben.
Okay, pass auf. Sex im BMW, Sex im BMW, Sex im BMW, 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 Sex im BMW, Sex im BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Shindy. Oder...
Wo ist der sechser BMW in der Aufzählung?
Stimmt, ne? Ja. Sex im Benz Coupé, Sex im Benz Coupé, Sex im Benz Coupé, Benz Coupé, Benz Coupé, Sex im Benz Coupé, Sex im Benz Coupé, mein sechster Benz Coupé, doch nicht mein letzter Benz Coupé. Hm. Apache 207. Oder Sex im VW, Sex im VW, Sex im VW, 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 Sex im VW, Sex im VW, mein sechster VW, doch nicht mein letzter VW. Finch asozial, bodenständig.
Ich nehme die BMW-Line.
Ist wirklich so. Ist wirklich Shindy. Es gibt einen, das habe ich heute erst zum, also ich habe es heute erst zum ersten Mal gehört, ein Frank White jagt euch mit dem BMW Part 2 featuring Shindy und Shindy macht diese Hook und man, es klingt auch nicht nach ihm, es ist alles, klingt ein bisschen falsch. Aber existiert.
Aber mich wundert wirklich, dass der 6er BMW nicht, also.
Ja, ja.
Ist ja eigentlich, liegt auf der Hand, oder?
Hätte auf der Hand gelegen.
Mein 6er BMW, mein 6er BMW, aber nicht mein letzter BMW. Hm.
Okay, eine habe ich noch. Aber da habe ich nur zwei Auswahlmöglichkeiten, weil ich dachte, ich schreibe noch eine dritte, wenn ich hier bin. Aber habe ich nicht gemacht. Das sind die Aufschieberprobleme von meinesgleichen. Das hier ist David gegen Goliath. Du weißt schon, wer gewinnt. Zwinker, Smiley, Grins, Grins. Bushido. Sowas wie ein Samurai. Oder durch Prinzessin Xenia wurde ich zu einem Prinz. Doch ich will nicht drüber reden. Zwinker, Smiley, Grins, Grins. K1. Steiger hat ihn schon von Anfang an gedickt.
Ein guter Rapper.
Freestyle kann der, ne?
Freestyle kann
der. Das ist toll.
Und der hat dieses Grisselige in der Stimme, weißt du?
So wie.
Nee, das ist, also das ist K1.
Ja, ja. Ja. Zwinker, Smiley, Grins, Grins. Bekannt. Ah, oh Gott, ich habe noch ein Zitat vorhin vergessen. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ist auch nicht so wichtig. Komm.
Sag.
Lass mal für nächste Folge. Das klingt weniger nach einem lustigen Ausflug als nach dem Beginn einer Nachrichtenmeldung, die mit den Worten endet und dann richtete er die Waffe auf sich selbst.
Was?
Sagte das YouTube-Journalist Franz Pökler über Marvin California oder über Prinz Markus von Anhalt oder über Prinz Markus Steiger?
Ich habe dieses Zitat noch nicht mal richtig verstanden.
Das klingt weniger nach einem lustigen Ausflug als nach dem Beginn einer Nachrichtenmeldung, die mit den Worten endet und dann richtete er die Waffe auf sich selbst.
Okay, und wer hat das gesagt? Pökler?
Franz Pökler über Marvin California oder King Bushido oder Prinz Markus von Anhalt oder Prinz Markus Steiger.
War King Bushido vorher schon in der Auswahl?
Nein,
drin?
Ich bin in der Zeile verrutscht und habe einfach überspielt.
Dann nehme ich Marvin California.
Ja, ist richtig.
Wirklich?
Ja. Das war, was ich mitgebracht habe.
Gut, bleibt mir nur. Könnt ihr eine melancholische Musik drunter legen diesen Brief?
Ich sage, ich bin's doch. Mit wem redest du hier? Ich bin der Soundtrack-Komponist, Mann.
Stimmt, darüber haben wir überhaupt nicht geredet.
Ja, müssen wir auch nicht reden.
Doch.
Nein.
Darüber müssen wir reden.
Nein, Steiger, doch. Nein. Ach komm. Ja, okay. Sag.
An dieser Stelle. Du hast einen Soundtrack komponiert.
Voll.
Für eine ARD-Fernsehserie?
Ja, Mann, Fleischwolf ist out now überall. Also nicht überall. Auf YouTube ist, glaube ich, die letzte Folge noch nicht hochgeladen.
Kommt es auch im Fernsehen eigentlich? Also, weil, ich meine, wer guckt noch fern? Also, man kann es in der Mediathek wahrscheinlich.
Ja, genau. In der Mediathek, in der ARD-App auf dem Smart TV kannst du sie im Fernsehen laufen lassen. Dann brauchst du aber ein krasses Soundsystem, um den Soundtrack so richtig endlich aufzunehmen.
Okay, sag mal, und wie war das?
Das war zu komponieren?
Das
war tatsächlich was ich mir für dieses Jahr vorgenommen hatte und dann aber gar nichts in Bewegung gesetzt habe dafür, sondern es kam einfach dann irgendwann ein Anruf von Filatov und der hat mich
gefragt. Aber wie sind die auf dich gekommen?
Ich weiß, also so, Filatov hat mich gefragt, ob ich mir das zutraue. Und dann meinte ich, ja, natürlich. Deswegen, ich habe doch auch dieses Cinepop-Album gemacht, weil ich denke, und dann war ich, ach ja, stimmt! Und dann war ich so, okay, also war das nicht Teil des, also sind die dadurch nicht darauf gekommen. Ich weiß nicht, wodurch genau. Musst du sie mal fragen, wenn du Bunker-Talk mit Sino und Filatov machst oder so.
Aber das ist ja das, wo du auch so ein bisschen hingesteuert bist mit deinem Album Cinepop, oder?
Ja, ich, also voll, das war so der ich dachte, ey, wenn ich so ein Album mache, dann werde ich schon irgendwo eine Soundtrack-Anfrage kriegen, oder nicht? Wäre ja dumm, wenn nicht.
Ach echt?
Ja.
Das war der Hintergedanke?
Ja, so dachte ich, ja, so ein bisschen dachte ich so, oh, langfristig kann ich mir das, oder hätte ich ja voll Bock drauf, mal so Filmmusik zu machen. Und dann, ja genau, dann war es erst so eine Woche rumprobieren von, ah, scheiße, jetzt muss ich das ja wirklich machen. Es ist nicht nur diese romantische Vorstellung von, man macht das irgendwann mal, sondern jetzt bitte. Und dann habe ich ja erst so rumexperimentiert und dann hat Fiatov gesagt, nee, das, guck mal, wir haben ja auch dich gefragt, weil wir wollen, dass es so ein bisschen nach dir klingt, auch im besten Fall. Und dann habe ich gesagt, ach so, ich muss gar nicht irgendwas imitieren, von dem ich denke, dass so ein Soundtrack klingen sollte, dass jetzt sowas jemand erwartet, wenn er jemand für einen Soundtrack anfragt, sondern was ich selber auch so machen würde. Und dann habe ich es irgendwie gefunden und dann war es super geil. Das war super der angenehme Workflow, irgendwie an was zu arbeiten, vor allem auch dann, ne, mit Fiatov die meisten Sessions auch zusammen. Das heißt, so einer der Regisseure ist da, der weiß, wie er sich das vorstellt und der sagt, ja, nee, lass es mal noch. Und der dann aber auch sagt, ja, Mann, das ist es. Und so dieses direkte Feedback zu haben, während man was komponiert.
Aber du hast Sachen vorbereitet. Also du hast die Szene angeguckt, hast da dann schon Skizzen gemacht, oder?
Jein, also so viele Folgen haben wir auch einfach vor Ort, von vorne nach hinten durch und waren so, ey, hier muss was hin. Ey, wie wär's damit? Ja, auf jeden, lass sowas in die Richtung. Und ja, war einfach ein gutes Gefühl, etwas abliefern zu können, was so on the spot gefordert wird. Und dann, also genau, dann im Nachhinein hätte ich natürlich noch irgendwie, so wie es bei jeder Abgabe ist, oh Mist, hätte ich jetzt noch mal eine Session, um über alles rüber zu gehen, dann würde alles noch 10% besser, aber was auch immer.
War also auf auch jeden Soundtracks Fall, müssen aufgegeben werden, ja.
Ja, alles. Alle Projekte müssen irgendwann abgegeben werden. Nee, es war aber also der Prozess an sich, es war wirklich irgendwie Teil von etwas Größerem zu sein, wo nicht alles auf meinen Schultern liegt und nicht jetzt so, oh, das ist, oh nein, das muss so nach mir und das, jede Zeile muss widerspiegeln, das bla bla und dann, oh, in der Promo muss, oh, das Video schneide ich auch selber und so, sondern okay, mein so abgesteckter Aufgabenbereich, in dem kann ich irgendwas
abliefern. Was ich mich allerdings gefragt habe, ist diese Cinepop-Geschichte, das war ja so ein bisschen in die Richtung Disney-Soundtrack. Und das kriege ich jetzt mit Fleischwolf nicht ganz.
Nee, gibt auch nur ein, zwei Momente, wo Sachen eher so klingen. Aber für die war es gut, dass ich sowas vorher mal gemacht habe. Weißt du? Sonst war auch so die Ansage, ey, es sollen irgendwie so viele 808s rein und es soll nach Hip-Hop klingen, aber halt nicht einfach nur ein Rap-Beat laufen. Und das, ja, das war dann der Rest. Naja,
okay.
Das war mein Jahr übrigens. Also ein halbes Jahr von meinem Jahr war das ungefähr.
Wirklich?
Ja.
Ja, ein Vierteljahr von meinem Jahr war übrigens die All Eyes on Gaza.
Siehst du? Und dann hat sich beides am gleichen Tag entladen. Am Tag der Premiere hattet ihr den Auftritt.
Ja. Da war diese Riesenkundgebung, deshalb konnte ich nicht zu deiner Premierenfeier, weil ich dann noch abgebaut habe.
Und da war die Premierenfeier, deswegen konnte ich mir nicht Ebbo angucken. Aber nächstes Mal dann.
Na gut. Mein lieber Mauli, schon wieder ein Jahr um, so viel passiert und dann doch wieder nichts. Manchmal kommt einem alles so zäh und langwierig vor. Bushido gibt's noch immer und es geht wieder mal auf Tour. Flair sitzt mittlerweile auf Zypern, treibt Jugendliche in die Spielsucht, trinkt Tequila und bekommt eine ernsthafte Ansage von Bones, wie ich bei Mr. Rap gelesen habe. Es gibt immer noch Beef zwischen mittlerweile 40-jährigen Männern und immer noch Krieg, Hunger und Elend. Man weiß wirklich nicht, wo man zuerst anpacken soll, im Internet oder in der echten Welt. Seit mehreren Jahren bin ich auf der Suche nach dem idealen Zeitmanagement. Ich habe mir alles angeschaut. Den Decision-Making and Planning-Prozess der australischen Armee, genauso wie die Alpenmethode der Schweizer Offiziersausbildung. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, es dauert alles viel, viel länger als gedacht. Manchmal habe ich die Sehnsucht danach, diese eine einzige Methode zu finden, mit der dann alles klar ist. Man steht morgens auf, hat einen klaren Überblick auf den kommenden Tag, hat alle Aufgaben unter Kontrolle, hat für alles genug Zeit, ist nie gehetzt, fühlt sich immer entspannt und am Ende des Tages sitzt man dann vor dem Kamin bei einer Tasse Tee, hat noch ein antiquiertes Buch auf dem Schoß und kann zurückblicken auf die erledigten Milestones, die man abgearbeitet hat. Bin ich mittlerweile komplett gebrainwashed von meiner eigenen Selbstoptimierungssucht? Der Buddha hat diesen Zustand ja anscheinend zu seinen Lebzeiten erreicht. Er hat sich einfach hingesetzt und 7 Tage und Nächte lang durchmeditiert. Er hat alles gesehen, alle Wiedergeburten, alles Leben, alles Leid. Er hat allen Versuchungen widerstanden und erlangte dann Erleuchtung. Erleuchtung ist so ein Zustand, in dem alles klar ist. Danach kommt nichts mehr. Das Erstaunliche am Buddha ist allerdings, dass er diesen Zustand 45 Jahre lang durchgezogen hat. Mit 35 erleuchtet werden, mit 80 sterben und dazwischen passiert nichts. Außer, dass man erleuchtet ist. Wenn er heute einen TikTok-Kanal hätte, wäre er für ein paar Tage Hype und dann würde der nächste Trend kommen. Immer das Gleiche zu erzählen, einfach erleuchtet sein, wäre einfach zu langweilig. Ach Mauli, zurzeit bin ich wirklich wieder mal ein wenig ratlos. Vielleicht liegt's am Wetter, vielleicht an der Jahreszeit, vielleicht habe ich Midlife-Crisis. Wo anfangen und wo aufhören? In diesem Zusammenhang muss ich immer mal wieder an unsere regelmäßigen Therapiesitzungen denken, die wir unter dem Namen Wundersame Rap-Woche veranstaltet haben. Das war ja immer auch ein wenig heilsam. Und deshalb, wie geht's dir? Was treibst du so? Womit beschäftigst du dich? Lass es mich doch wissen. Dein Steigi.
Oh Mann, darauf muss ich ja dann wirklich antworten. Das ist ja zu süß. Danke, Steigi. Ja, der Buddha-TikTok-Livestream wäre auf jeden Fall krass.
Tja, aber wahrscheinlich wäre es dann auch so, nach einem halben Jahr denkst du auch so, naja, gut, okay. Also was richtig Neues hat er auch nichts zu bieten. Mal gucken, was der nächste Track. Weißt du, in welchem Zusammenhang ich mir das gedacht habe? Und zwar, meine Frau betreibt ja nach wie vor CrossFit, aber CrossFit ist ja gar nicht mehr der heiße Scheiß. Es gibt ja jetzt High Rocks und es gibt immer wieder so Trendsportarten. High Rocks ist so quasi CrossFit ohne Skills. Also du musst nicht diese gymnastischen Übungen machen, sondern du machst nur so Rudern und Ski-Erg. Ski-Erg ist... So quasi, du tust so, als würdest du langlaufen, auch an so einer Maschine. Dann muss man so einen Schlitten ziehen mit so und so viel Kilogramm und einen Schlitten schieben. Und dazwischen läuft man aber immer noch einen Kilometer.
Okay, aber wie ist das zum Hype? Also wie ist das zum
das
Hype?
Ist, avanciert? Also pass auf, ich glaube, diese Fitness-Trams, die laufen halt einfach so. Es gibt diese Angebote, dann geben die Leute wahnsinnig viel Geld aus. Also CrossFit war ja auch immer ein teurer Sport. Und das Versprechen war, hey, eine Stunde am Tag, Workout of the Day, dauert insgesamt mit Auf- und Abwärmen nur eine Stunde. Mhm. Ja, ist für alle, die im Büro arbeiten, die ideale Sportart, um fit zu werden. Und jetzt ist es dann aber halt so, du musst halt dann so ein bisschen gymnastische Übungen können, Klimmzüge, Muscle-Ups und so weiter, damit es halt auch richtig Spaß macht. Das heißt, also man muss relativ viel lernen. Und bei High Rocks ist es jetzt so, ja, du machst es halt eine Stunde, wirst unglaublich fett innerhalb, weißt du, mit Auf- und Abwärmen.
Und kauf dir einfach einen Schlitten und eine Rudermaschine.
Genau. Und hier haben wir jetzt die High Rocks Arena, da gibt es Schlitten und da könnt ihr eure Kurse buchen, auch wieder für unheimlich viel Geld. Und ich glaube, es ist immer dieses halt so, hey, hallo, wir haben es erfunden, wir haben es gefunden, Abnehmen im Schlaf, Penisverlängerung jetzt. So, und das sind ja irgendwie die neuen Trends.
10 Minuten Zeit pro Woche für,
genau,
für Sport. Ey, ich war neulich.
Werde checkt in 10 Minuten am Tag.
Das sprengt leider den Rahmensteiger, aber ich muss dir das mal in Ruhe irgendwann erzählen oder vielleicht ohne Aufnahme. Das ist wirklich, ich habe was ganz Hängengebliebenes erlebt. Aber okay,
später mehr. Das ist der Cliffhanger
schlechthin. Bleibt dran bis zum nächsten Jahr, Leute. Bleibt dran. Nein, schreibt uns ganz viel DMs, schreibt uns, wie geil wir sind und dann fühlen wir uns geliebt. Und das ist doch das Dopamin, das wir jagen, oder, im Internet. Her damit. Wer ist der coolste Podcast? Was ist das wichtigste Comeback des Jahres? Yeah, das sind wir. Yeah, Leute. Woo. Okay. Nein, ey, danke jetzt schon mal für alles und macht's gut, kommt gut über die Feiertage, zerstreitet euch nicht mehr als nötig, aber setzt Boundaries. Ihr müsst auch zu keiner Feier gehen, bei der ihr fehl am Platz seid.
Und immer dran denken, hey, 25% der Männer waren schon mal im Puff und haben für Sex bezahlt.
Eine Stunde 40, oder die Scheiße schneiden, Alter!
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.